Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Schön, dass du dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Ich bin Anne Hertel und sitze hier heute mit gleich zwei Experten aus dem Lernnetzwerk zusammen. Begrüßen möchte ich Professor Dr. Cornelius Herz, Professor für Didaktik der deutschen Literatur an der Leibniz-Universität Hannover und Dr. Sönke Post, teilabgeordneter Lehrer am Deutschen Seminar der Leibniz-Universität Hannover im Bereich Literaturdidaktik. Hallo!
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 Schön, dass ihr euch Zeit für mich und unsere Zuhörenden nehmt. Und heute wollen wir uns mit der Didaktik des Niederdeutschen, im Besonderen mit Herausforderungen der Niederdeutschvermittlung beschäftigen. Am Ende wollen wir auch ganz konkret über ein bestimmtes Modell sprechen. Aber fangen wir doch lieber mal mit der Frage an. Ihr seid beide vom Standort Hannover. Hannover assoziiere ich eher weniger mit Plattdeutsch. Warum gerade Hannover und Platt und Literatur- und Mediendidaktik?
Ja, ich glaube, Hannover assoziieren die wenigsten mit Plattdeutsch bzw. Niederdeutsch. Das ist auf jeden Fall auch eine überraschende Reaktion, die uns beiden immer wieder entgegenspringt, wenn wir davon berichten. Hannover ist ja grundsätzlich erstmal dafür bekannt, vermeintlich das beste Hochdeutsch in Deutschland zu sprechen. Es gab da ja auch tatsächlich ein großes DFG-Projekt hier im Haus der Leibniz-Universität unter der Leitung von François Conrad, die ja auch diesen Hannoverismus untersucht haben und sich die Frage gestellt haben, spricht man denn wirklich in Hannover das beste Hochdeutsch? Was sozusagen dabei immer ein bisschen untergeht in dieser ganzen Hochdeutsch-Debatte, dass natürlich auch der ganze hannoversche Raum und Kulturraum stark vom Niederdeutschen geprägt ist. Ne? Also es gibt ja diesen Werbeslogan, das Land Niedersachsen, überall in Niedersachsen leben Platznacker und auch in Hannover leben Platznacker. Sicherlich nicht mehr so viele wie in Ostfriesland, aber dennoch spielt es bei uns für den Kulturraum eine große Rolle. Auch wenn es sich so in der Alltagssprache natürlich nicht mehr bei uns so ganz stark äußert. Aber es gibt auch noch so ein paar niederdeutsche Begriffe, zum Beispiel das Krökeln, was man in Hannover sagt, wenn man Tischfußball spielt.
Das Schöne war ja eigentlich, vielen Dank für die Überleitung in François Conrads Projekt. Das heißt, das Schöne war eigentlich aus unserer Perspektive natürlich, dass durchaus ein wenig erklärt werden konnte, wie dieser, du hast es schon gesagt, Hannoverismus entstanden ist. Denn phonetisch-phonologisch konnte sowohl historisch als auch aktuell festgestellt werden, dass es gar keine großen, oder es gibt Unterschiede, die sind messbar, aber es ist doch sehr, sehr ähnlich und das ist im Endeffekt ein Beleg dafür im gesamten norddeutschen Raum, dass wir hier nördlich der klassischen Isoglossen sind, also dieser dafür immer als Standard zitierten Benrather Linie. Und die Varianz ist gar nicht so extrem. Es gibt so ein norddeutsches Phänomen tatsächlich und auch dieses Hochdeutsche, was mit Hannover assoziiert ist, würde gar nicht so stark variieren, auch wenn die HannoveranerInnen, das ist natürlich ganz, ganz viel Lokalpatriotismus auch, sie haben ein Alleinstellungsmerkmal, ist der Unique Selling Point, das ist natürlich mega, den gibt man ungern her. Aber ehrlicherweise Braunschweig, Hildesheim, Göttingen sind durchaus ähnlich. Denn der Hintergrund jetzt historisch gesehen, abseits der aktuellen phonetisch-phonologischen Messungen, ist, dass Hannover jahrhundertelang ein Verwaltungshauptsitz war. Verwaltungssprache war immer Schrift und ist Schriftsprache. Mit der Durchsetzung des Hochdeutschen, des Neuhochdeutschen als Schriftsprache geht das einher. Und es ist vor allen Dingen als ehemalige Residenzstadt natürlich auch einmal einer der zentralen Verwaltungsfixpunkte geworden. Und sobald man in historischer Sicht Dokumente nicht mehr in Latein verfasst, die offiziell sind, sondern im Deutschen war es eben das Schriftdeutsche. Und das Schriftdeutsche ist auch der Standard gewesen, den man erlernen musste. Das ist hier ein niederdeutsches Sprachgebiet gewesen. Und gerade deswegen gilt es aber auch tendenziell für den gesamten norddeutschen Sprachraum. Wenn man das als Schriftsprache, als Fremdsprache erwirbt, das Hochdeutsche, erwirbt man es sehr, sehr schriftsprachnah. Und Schriftsprache gilt eben als, lange Zeit, das weicht ja ein bisschen auf, als der Standard, wie auch immer der ausgelegt wurde. Insofern ist das aber schon ein super Einstieg, auch für Studierende, das zu erfahren. Ne? Also da steckt unheimlich viel drin, was man erklären kann, sowohl linguistisch als auch geografisch, als auch sozial, gesellschaftlich, als auch hinsichtlich der Verteilung und der Selbststilisierung einer Region. Und das ist schon eine ganz spannende Sache. Ich glaube, wir könnten noch weiter erzählen, aber ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich spiele den Pass rüber, um in der Bildsprache zu bleiben.
Ja, ich nehme den vielleicht erstmal ganz dankend an und habe auf jeden Fall für mich auch schon mal als Besonderheit für den Raum Hannover diese zwei Eckpunkte, ne? Kulturraum, da ist das Niederdeutsche noch vorhanden, aber alltagssprachlich eher weniger mitgenommen und habe gedacht, vielleicht ist das auch interessant vor dem Hintergrund, dass wir jetzt ja nicht nur Hannoveraner Lehramtsstudierende als Zuhörende haben. Könnt ihr vielleicht das nochmal ein bisschen genauer umreißen, die Situation, wie es jetzt bei euch in Hannover und in Niedersachsen generell aussieht im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern als Beispiel?
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass man das gar nicht so allgemeingültig für Niedersachsen ausdrücken kann, weil doch unsere Situation in Hannover oder hier im im südlichen Niedersachsen ein bisschen anders ist, als sie natürlich in Ostfriesland ist oder in Oldenburg. Der ganz wesentliche Unterschied ist, ich komme selbst gebürtig aus Ostfriesland und für mich war das natürlich klar, dass meine Großeltern, die haben ja gar kein Deutsch gesprochen, ne? Die haben ja nur Niederdeutsch gesprochen und meine Eltern, die hatten Deutsch als Zweitsprache, ne? In der Schule. Das sieht natürlich in Hannover ganz anders aus. Wir haben also eine viel, viel geringere Sprecherinnenzahl, als das noch in anderen Gebieten Niedersachsens ist und somit haben wir auch eine ganz andere didaktische Herausforderung der Niederdeutschvermittlung. Also wenn wir ein Niederdeutsch-Seminar anbieten, dann sind da manchmal NiederdeutschsprecherInnen, die kommen im Regelfall aber nicht aus der Region Hannover. Die Mehrheit unserer Studierenden, für die ist das Niederdeutsche wirklich auch dann eine Begegnung mit einer Fremdsprache.
Ich kann das sehr gut ergänzen, als dass Hannover als Landeshauptstadt durchaus paradigmatisch stehen kann, weil sie als in einem Flächenland situiert Studierende aus allen Winkeln dieses Bundeslandes zieht, natürlich auch darüber hinaus, aber man merkt das. Und dementsprechend ist die Disparität unheimlich groß. Also es gibt unheimlich unterschiedliche Vorkenntnisse, je nachdem, wo die Studierenden herkommen und je nachdem, was man macht. Ich weiß ja, in der Podcast-Folge davor ist, glaube ich, Magdeburg dran mit dem Sprachenrand und wir haben tatsächlich Grenzen ja an Sachsen-Anhalt. Das ist ja die heute Bundeslandgrenze, die ehemalige Nationalgrenze, ist ja nun nicht wirklich weit von hier. Das teilen wir. Wir teilen natürlich, ich habe es schon erwähnt, mit solchen Städten wie Göttingen etc. ein hochdeutsches Selbstverständnis, was es zum Beispiel von anderen Städten abgrenzt wie Hamburg, wo kaum noch Niederdeutsch gesprochen wird, aber es total in Identifikationspotenzial steckt, oder Bremen. Wir haben natürlich ein Stadt-Land-Gefälle und wir ziehen aus unterschiedlichsten Regionen, aus dem Emsland bis hin rüber zur Elbe. Das heißt, das ist hochspannend und das deckt sich insofern vielleicht aber auch durchaus mit Teilen mit Mecklenburg-Vorpommern, weil da die Sprache ja darauf kam. Wenn man hat eher eine Ost-West-Ausdehnung als eine Nord-Süd-Ausdehnung, aber ich weiß, dass diese Nord-Süd-Ausdehnung, wenn man zum Beispiel Richtung Brandenburg schaut, großen Abfall auch in der Sprache hat und auch in der Identifikation mit der Sprache, auch in der kulturellen Identifikation, denn das merkt man hier auch, was zum Beispiel, das kann man immer sehr gut messen, für uns als Literatur- und auch MediendidaktikerInnen an den niederdeutschen Bühnen. Denn Medien haben ja nicht erst mit der Digitalisierung Einzug gehalten, sondern Theater ist ja eines der Standardmedien seit Menschheitsgedenken, auch bevor man überhaupt anfangen konnte, Texte aufzuschreiben. Die niederdeutschen Bühnen nehmen in der Regel, das kann man ja wirklich sagen, von Küste zu Inland immer weiter ab. Und das ist, denke ich, durchaus vergleichbar zu Mecklenburg-Vorpommern. Und es ist ja auch bezeichnend, dass Mecklenburg-Vorpommern Niederdeutsch als Fremdsprache umgesetzt hat. Und das ist natürlich auch etwas, das ist eine große Herausforderung. Wie gehen wir damit um in Niedersachsen? Weil in diesem Flächenland die Gegebenheiten extrem unterschiedlich sind. Städtischer Raum, ländlicher Raum, das merken wir in Hannover. Also wenn die Studierenden aus der Lüneburger Heide kommen, haben die noch ähnliche Erfahrungen teilweise gemacht, wie Sönke sie skizziert hat. Umso näher sie aus der Region Hannover kommen, nicht. Und ich glaube aber, dass Landschaften wie Ostfriesland ein eigenständiges Platt immer für sich hätte und einfordern würde. Das kommt ja auch hinzu. Also welche Variante gilt als Standard? Und da ist das Dialektkontinuum auch recht groß. Und diese Varianz ist natürlich insofern aber auch immer wichtig bei der Frage des Anerkennens der Sprache, denn die ist regional geprägt. Das Emsland oder das südliche Oldenburger Münsterland, was schon viel, viel stärker am westfälischen Platt ist, oder die Regionen zum Beispiel um Cuxhaven oder so, betonen dann auch ihre Varietäten ähnlich, wie es Ostfriesland tut. Das ist etwas, was ein wenig anders wäre. Also wir haben ein größeres dialektales Kontinuum meines Wissens nach, ein ähnliches Nord-Süd-Gefälle, sowohl was den Sprachnutzen angeht, als auch die kulturelle Umsetzung, die tatsächlich noch lebendig ist, mit dem Unterschied, dass es im Emsland, glaube ich, noch runter bis nach Westfalen doch noch ziemlich stark sich in den Süden reinzieht.
Ich habe ein kleines Zitat aus einem eurer Texte mitgebracht, was sich auch gut an meine Fragen anschließen lässt. Wie also vorgehen, wenn kaum noch aktive SprecherInnen vor Ort sind und nur ein geringes Bewusstsein für den kulturellen Impact des Niederdeutschen besteht? Das habt ihr ja, glaube ich, sehr speziell für die Region Hannover ausgeführt. Und da hatte ich gedacht, das könnte ja auch eine schöne Überleitung sein, um ein bisschen in eure Literatur- und Mediendidaktik hineinzublicken.
Ja, auf jeden Fall. Also das korrespondiert ja ganz stark miteinander. Und eine Antwort, die wir versucht haben, darauf zu geben, auf diese Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir immer weniger aktive SprecherInnen haben? Und auch da kann man eigentlich wieder nach Mecklenburg-Vorpommern rüberschauen, die das auch schon skizzieren. Die haben ja diesen Plan, meine Heimat, mein modernes Mecklenburg-Vorpommern, das haben wir ja auch zitiert in diesem Bereich. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, sieht man, dass die Begegnung mit Literatur und Kultur, also mit einem rezeptionsorientierten Ansatz, so wie wir ihn in Hannover forcieren, eigentlich immer stärker wird. Also Niederdeutsch als Fremdsprache dann am konkreten Gegenstand. Also zu schauen, ich habe hier einen literarischen Text auf Niederdeutsch. Was kann ich damit machen? Wie kann ich damit umgehen? So, was steckt da drin? Mediale Gegenstände haben wir ja auch zahlreich, zum Beispiel im Bereich Social Media, ne? Unsorg Theater, da gibt es ja Plattdeutsch-Unterricht sozusagen, dialogische Szenen, Missverständnisse, Anglizismen im Niederdeutschen. Aber da hängt natürlich auch die Frage mit zusammen und da kann Cornelius sicherlich auch noch mal ein bisschen intensiver gleich Stellung beziehen. Das geht ja nicht alles ohne Theorie. Und da braucht es auch einen didaktischen Theorieimport, auch aus anderen Disziplinen letztendlich, auch aus der Fremdsprachendidaktik. Und ja, das ist so unser hannoverscher Ansatz, wie wir uns auch so natürlich aus unserer Profession heraus fragen, ist nicht die Literatur- und Mediendidaktik Niederdeutsch? Bietet die nicht für Hannover hier wirklich und auch über Hannover hinaus perspektivisch ein besonderes Potenzial, auf die SprecherInnen-Entwicklung zu reagieren?
Daran lässt sich super anschließen mit dem Punkt an, den du schon erwähnt hattest, den Impact fürs Niederdeutsche zu schärfen. Man kann sich ja mal Regionen anschauen, die ähnlich disparat direkt nebeneinander liegen, bei denen manche Entwicklungen schon vollzogen wurden. Ich denke jetzt ans Münsterland und ans Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist eine typische Region, die vollständig niederdeutsch geprägt war, in der das Niederdeutsche aber ausschließlich noch als Substrat vorhanden ist, als unterliegende Sprachschicht, auf die aber auch gar nicht mehr in der Selbststilisierung rekurriert wird. Aber das ist extremst viel der Selbststilisierung dieser Sprache aus dem Niederdeutschen. Stammt. Watt und Datt. Wenn man Menschen aus dem Ruhrgebiet fragt, sagen, es ist typisch fürs Ruhrgebiet. Es ist natürlich nicht. Es ist typisch bis Rügen und bis Sylt. Aber es ist dann ganz spannend, dass man erkennen und erklären kann, dass spezifische Substratbestandteile, das ist dieser Impact des Niederdeutschen, dass man die schärfen kann. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, aber auch aus der Ruhrgebietsumgangssprache. Das ist im Ente Lippens seine Frau ihr Stadion. Das hört sich immer so komisch und so verballhornt an. Es entspricht aber der Standardformulierung im Possessiv für das Niederdeutsche, was eben nur ein Zwei-Kasus-System kennt. Das heißt, man muss Besitzanzeigen vollständig anders um schreiben. Und es schärft dann im Übrigen nicht nur den Impact des Niederdeutschen und die Verballhornung, sondern auch die Frage danach, was eigentlich passiert, wenn ich mit Interferenzen umgehe. Also wenn ich eine grammatische Struktur habe, die in der einen Sprache vollständig korrekt ist, im Übertrag in einer verwandten ähnlichen Sprache aber grammatisch inkorrekt wird und ich gegebenenfalls klassistisch abgewertet werde. Das sind Dinge, die erstmal auf sprachlicher Ebene funktionieren. Aber Literatur- und Mediendidaktik funktioniert natürlich noch anders. Da werden solche Marker gesetzt. Es gibt kulturelle Produktion, die nach wie vor wichtig ist und die Identität stiftet. Das haben wir schon mehrfach gesagt. Das fängt an beim Shantychor im Fischerhemd. Und dass SchülerInnen dazu in der Lage sind, kulturelle Sinnangebote dekodieren zu können. Die müssen weder singen können, noch ein Schifferklavier spielen können, sondern was sie verstehen können müssen, was sie dekodieren können müssen, ist, was ist das für ein Angebot? Da soll eine Form von regionalem Bezug kommuniziert werden, von Heimeligkeit, von Gemütlichkeit. Und was sind die Symbole und was wird noch kommuniziert? Weil diese Shantychore singen ganz häufig auf Englisch und auf Platt. Und warum auch auf Englisch? Und wenn ich dann im Internet mal Plattdeutsch google, wieso kommt dann eine Möwe und eine Robbe? Wo doch der Großteil der Plattdeutschsprecher nicht an den touristisch übervölkerten Küsten wohnt, etc. pp. Und man findet dasselbe dann natürlich auch ein ganz tolles Beispiel, literarisches Beispiel bei Dörte Hansen, die das konstant aufnimmt, gerade jetzt in Zur See, wo diese Inselthematik aufgegriffen wurde und wo dann interessanterweise das Niederdeutsche nicht zum Tragen kommt, anders als in Mittagsstunde, was im ländlichen Strukturwandel spielt. Und da sieht man, wie genau so etwas auch in Symboliken umgesetzt wird und das kann man wunderbar mit SchülerInnen lernen. Diese Sensibilität, die lernen ganz viel von auch an Diversität, an Vielfalt, an kultureller Stilisierung und auch an Mechanismen, wie Gruppen In- und Exklusion praktizieren. Also gerade auch zu sagen, da kommen die Touris, die sind komisch. Das sind Fremde, die sind von außen. Da kann extrem viel passieren und dafür muss man kein Platt können. Aber man kann verstehen, wie Platt funktioniert in kultureller Kommunikation und zwar auf allen Ebenen. Ne? Von Sprache bis hin zu Literatur, zu Theater. Sönke hat auch schon die medialen Outputs genannt. Das Unseuchtheater greift das ganz wunderbar auf. In einer Theatralität, die in den obligatorischen medialen Internetformaten von YouTube über TikTok dann natürlich das genau nochmal aufgreift.
Was ihr bis jetzt über euren Ansatz zur Literatur- und Mediendidaktik beschrieben habt, ist ja erstmal das erste Ziel, eine Rezeption. Eine Wahrnehmung, eine Differenzierung und es geht gar nicht primär um den direkten Spracherwerb. Wie ich euch verstanden habe, soll das im Raum Hannover jetzt auch erstmal so eine Hürde nehmen. Gleichzeitig wollte ich jetzt gern nochmal auf euer hannoversches Modell zu sprechen kommen und mal fragen, auf welchen Pfeilern steht das? Also wie sieht das genau aus eurer Sicht aus? Und was verbindet ihr dann auch gleich für Ziele in der Zukunft damit?
Als einfache Einordnung kann man das in den Kompetenzbereichen, die man durchaus auch aus der Fremdsprachendidaktik kennt, nämlich mit dem gemeinsamen gemeinsamen europäischen Referenzrahmen argumentieren, die mittlerweile aber auch in vereinzelten oder doch mehrfach den Lehrplänen schon auch für den Erstsprachunterricht in Deutsch umgesetzt werden, dass nämlich die Kompetenzbereiche hinsichtlich der klassischen Sprachkompetenzen in zwei Dimensionen ausdifferenziert werden, in Rezeption und Produktion. Die werden dann wieder runtergebrochen, die zwei klassischen Bestandteile, die zugeordnet werden, in Lesen und Zuhören und Schreiben und Sprechen. Das ist erstmal eine basale Grundstatik, weil du nach den Pfeilern fragtest. Wenn man in dieser Statik davon ausgeht, sind die Hürden natürlich da, und da hast du recht, wir fangen nicht mit dem Spracherwerb an in den produktiven Kompetenzen. Die sind nämlich hoch. Wir müssen alles das diskutieren, was wir kennen. Ne? Welche Orthographie nehmen wir? Welche Aussprache nehmen wir? Wir müssten anfangen, Lexik und Grammatik zu lernen. Das heißt, da auf Rezeption, da auf Lesen und auf Zuhören und dann medial erweitert. Du hast es angeteased, wir werden darüber noch sprechen. Das müsste man noch ausdifferenzieren. Ne? Das ist natürlich in der Systematik, die momentan noch nicht so auf Medien abhebt. Und dann vielleicht, Sönke, ich habe das gesehen, du willst da sofort rein. Ich muss noch kurz meinen einen Punkt zu Ende bringen, der darin liegt, weil ich doch kurz auf was rekurrieren möchte, was Anne in der Frage gesagt hat, dass es auch richtig ist, der Spracherwerb einerseits fokussiert nicht die produktiven Kompetenzen, aber sehr wohl Spracherwerb rezeptiv, weil nämlich dieses Verstehen tatsächlich etwas ist, was für alle möglich ist. Und das ist auch ein vereinendes Prinzip, und das ist eigentlich was ganz Tolles, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wir können thematisieren, wie stilisieren sich Gruppen, wer wird eingeschlossen, wer wird ausgeschlossen. Da kann man sehr viel an Toleranz und an Diversität lernen, aber alle können partizipieren. Das ist eigentlich der Vorteil, der daraus resultieren würde. Und die Hoffnung ist genau, dass man Motivation für den einen, die andere generieren könnte, die dann das als NAF, als Niederdeutsch, als Fremdsprache machen. Und jetzt gebe ich auf jeden Fall total gerne an Sönke ab.
Ja, also ich unterstütze das alles und würde das vielleicht noch an einer Stelle ergänzen wollen. Also wie Cornelius schon sagte, der Spracherwerb an sich ist ja nicht ausgeschlossen, ne, durch diese Herangehensweise. Wir müssen natürlich immer daran denken, wir sind ja in der Deutsch-Lehrkräfte-Ausbildung hier in Hannover, und gemäß Erlass sind eben auch die hannoverschen Deutsch-Lehrkräfte, die dann in die Schulen gehen, dafür zuständig, Niederdeutsch an den Schulen zu vermitteln. Und da müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie machen wir das mit unseren Ressourcen? Also was können wir denen mit auf den Weg geben, dass die auch wirklich befähigt sind, da im Rahmen des Deutschunterrichts aktuell eben dann auch Niederdeutsch-Vermittlung zu betreiben? Und da glauben wir, ist mit unserer Ausgangssituation eben dieser rezeptionsorientierte Ansatz, der den Spracherwerb nicht ausschließt, sondern vielleicht ja auch inspiriert, das rein Praktische und Effiziente.
Ein wichtiger Baustein ist natürlich auch, und da gerne auch der Niederdeutschunterricht oder der Deutschunterricht in Bezug auf Niederdeutsch immer eine Rolle spielen, dass, wenn man sich Sprachen, Texte, Medien anschaut, es immer darum gehen kann, wie kann ich eine Gesellschaft der Vielfalt fördern und fordern. Und wenn ich an so einer gewissermaßen lokalen Regionalsprachlichkeit schon feststellen kann, dass es Hürden gibt, dass es Missverständnisse gibt, kann man eventuell, und das wäre die Hoffnung, das wäre auch ein Benefit, der gesamtgesellschaftlich oder allgemeinpädagogisch zu sehen ist, kann ich mit allen SchülerInnen in so einer Rezeptionsorientierung, in einem partizipativen Ansatz es ermöglichen, dass man tatsächlich gemeinsam und in Rücksicht nehmen, aufeinander praktiziert oder verstehen lernt. Und das geht auch ganz wunderbar, das glauben wir, mit Niederdeutsch in so einem rezeptiven Ansatz.
Ja, da schließt sich jetzt meine Frage ganz gut an. Wir hatten eben schon über Dörte Hansen gesprochen, als literarisches Phänomen, das ja doch auch wieder vielen irgendwie ein Begriff ist. Ich habe mich jetzt nämlich gerade gefragt, wenn ich mir vorstelle, ich bin eine Studentin, ich studiere Lehramt und möchte das jetzt in meinem Unterricht anwenden. Wie ist da ein Praxisbeispiel? Also habt ihr da vielleicht so eine kleine Skizze oder eine kleine Anekdote für uns Zuhörende?
Wir haben da sicherlich zahlreiche Praxisbeispiele. Ich würde das vielleicht verbinden schon so mit ein Stück weit von Fragen von Digitalität, weil das auf jeden Fall in der Praxis eine große Rolle spielt. Ich habe mir mal im Kontext eines Seminares und auch der Winterakademie, die hier in Hannover stattgefunden hat, den Spaß gemacht und habe eine KI gefragt, was sie denn mit typisch Plattdeutsch und typisch plattdeutscher Sprache und Kulturraum Niederdeutsch verbindet, und habe mir da so drei Bilder erstellen lassen, die wir dann im Seminar als Einstieg benutzt haben. Und es waren drei Bilder, auf denen sehr gemütliche, entspannte, in Fischertracht sehr alte Männer am Hafen saßen und eine Pfeife geraucht haben. Und da spielt natürlich jetzt schon vieles eine Rolle von dem, was Cornelius gesagt hat, aber es zeigt auch in dem Fall, dass Digitalität und Bezug auf eine Alltagskultur von Studierenden und Schülern irgendwie nicht so klassisch mit dem Niederdeutschen anscheinend assoziiert sind. Und in einem Praxisbeispiel könnte man das schön sagen, sowas kann man eben auch aufbrechen, gemeinsam mit Studierenden und Schülern, indem man sagt, was sind so mediale Lebenswelten eigentlich, in denen Niederdeutsch auch eine Rolle spielt? Und das können ganz unterschiedliche sein. Also man kann sich da durchaus anschauen, so semi-institutionelle Projekte zum Beispiel wie Plattsammeln. Ich weiß nicht, ob das so allen bekannt ist. Also diese Sammlung von niederdeutschen Spuren in der Umgebung, die dann im Internet dort markiert werden, und kann sich sich die anschauen und stellt dann auch überraschend fest, aha, da ist ja doch einiges auch im Bereich Hannover, da ist auch einiges im Bereich Osteuropa, da ist einiges im Bereich England, Skandinavien. Wieso? Und dann eröffnen sich natürlich schon noch so historische Fragestellungen, ne? Einfluss der Hanse und solche Geschichten. Oder man nimmt Angebote in Anspruch, wie Cornelius gerade schon skizziert hat, mit dem Unsorgtheater und sich dem eben offen zu zeigen, auch in der digitalen Kultur offen zu zeigen und zu sagen, okay, lasst uns mal rausgehen aus diesem vielleicht angestaubten oder sehr folkloristischen Bild des Niederdeutschen und lasst uns mal überlegen, wie sieht es eigentlich heute aus? Was spielt es für eine Rolle in der Gegenwartskultur? Das ist auch spannend für Menschen, die keine Begegnung mit dem Niederdeutschen hatten oder die vielleicht nur eine kurze Begegnung hatten.
Werbung bietet sich natürlich auch wunderbar an hinsichtlich der KI-Texte. Da werden häufig einzelne Einsprengsel gesetzt und man kann sich ja fragen, inwiefern ist schon so ein Küstenfischerhemd-Bier-Zitat, insbesondere bei Biersorten, Flensburger, Jefer, könnte man dran denken, eine Möglichkeit, das zu dekodieren. Auch gerade, wenn dann wieder nur ein Wort gesagt wird, was diesem klassischen Stereotyp entspricht, was man dekonstruieren kann. Und Werbung, Werbeplakate, Werbeclips bieten sich immer sehr gut an. Vielleicht nur aus dem Beispiel der klassischen Literatur, also das heißt der klassischen Literatur, der schriftsprachlich fokussierten Literatur. Es bietet sich immer an, weil das auch vom Einstieg her, auch für Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, relativ niedrigschwellig ist, über Kinderbücher zu kommen. Aus zwei Gründen, ne? Man hat eine Multimodalität, das heißt, es ist immer auch bildsprachlich gegeben. Man hat dann eine einfache Sprachlichkeit in Anführungsstrichen. Und zweitens kann man auch sagen, dass das Ganze insofern spannend ist, dass man dann sich anschauen kann, wie viele Bilderbücher gibt es auf Platt, wie viele Kinder- und Jugendbücher gibt es dann im schriftsprachlichen Platt, die nicht mehr vorgelesen werden. Da wird man feststellen, das bricht ganz schnell ab. Und wie viel gibt es dann wieder an Erwachsenenliteratur? Und da kann man sehr schön auch ganz viele Entwicklungen hinsichtlich der Lesesozialisation, das Vorlesen etc. und dann das eigenständige Lesen, wo es abbricht und hinsichtlich der Generationen der Plattdeutsch Sprechenden ablesen und mit Studierenden sofort machen. Das geht im Endeffekt mit jedem Kinderbuch. Da kann man sich aus der gesamten Bandbreite von der Gryffalo, ob Platt oder ich weiß nicht was, da kann man sich das rausziehen, was gerade aktuell ist oder wo man sich denken kann, das schießt durch die Decke oder das kennen die Studierenden oder man hat es und kann es mitbringen. Vielleicht noch etwas anderes. Man kann natürlich auch immer gucken, was ist regional verankert. Und hier haben wir in der Umgebung eines der Standardbeispiele überhaupt. Das werden die HannoveranerInnen nicht gerne hören, aber wir blicken einmal nach Braunschweig, wo im Niederdeutschen einer der zentralen Texte des Spätmittelalters der frühen Neuzeit, der auch im Übrigen jetzt heutzutage als Kinderliteratur gilt, ist überhaupt nicht wahr in der Originalfassung, nämlich der Till-Eulenspiegel.
Ich fand das eine ganz tolle Beispielsammlung, damit auch alle Zuhörenden mal eine Vorstellung davon haben, was wir hier so theoretisch besprechen und man das vielleicht auch selber mal reflektieren kann, was man vielleicht in der Schule schon mal erlebt hat oder auch gerne umsetzen möchte als zukünftige Lehrperson. Wir haben ja immer wieder auf Digitalität verwiesen und ich habe mich jetzt gefragt, auch aus der eigenen Arbeit hier im Projekt heraus, wie wir Niederdeutsch ins Verhältnis zu Digitalität oder in die Medienwelt einordnen können. Da würde mich von euch interessieren, wie ihr die Chancen für das Niederdeutsche in einer digitaleren Bildungswelt seht, wenn man, und das würde ich jetzt mit reinbringen, auch unter Kompetenzerwerb eben sowas wie Future Skills oder digitale Schlüsselkompetenzen nimmt.
Die Frage bei dieser Frage nach Digitalität, Digitalisierung, welches Konzept, welchen Begriff, welchen Terminus man auch immer nimmt, lässt sich immer als Chance und als Herausforderung fokussieren und die Frage ist, wo gehe ich jetzt drauf? Und als Chance sehe ich überhaupt keine Probleme, weil wir diese Frage zumindest in jeder Form immer auch allgemeindidaktisch, allgemeinpädagogisch, Future Skills sind ja auch fächerübergreifend trans- oder interdisziplinär beantworten könnten. Das kann ich sowohl mit dem Biologieunterricht als auch mit einem Biologiestudium und natürlich auch mit Niederdeutsch, in welcher Form. Und dann kann man auch noch anfangen, Probleme oder Herausforderungen oder auch Spezifika für Niederdeutsch im Digitalen zu fokussieren. Aber mir ist es wichtig, das erst einmal herauszustellen, dass man diese Perspektive ganz klar hat. Die ist immer wichtig, einmal benannt zu haben, wenn man Digitalisierung und Bildung gemeinsam diskutiert.
Ich glaube auch, Digitalität ist grundsätzlich, was man auch immer darunter versteht, eher die Frage, nehme ich das an, eine moderne Niederdeutsch-Didaktik oder nehme ich es nicht an? Und ich glaube, um die Chancen da liegen zu lassen, da ist es ein bisschen zu eng, irgendwie gerade in unserem ganzen Gebiet.
Was vielleicht noch zu ergänzen wäre, was jetzt tatsächlich meines Erachtens spezifisch für das Niederdeutsche wäre. Das Niederdeutsche, wenn man von den Zuordnungen, Zuschreibungen an diese Sprache spricht, könnte man, wenn wir jetzt diesen Angst- oder diesen Herausforderungsfokus haben, auch von Stigmata sprechen. Das ist eben nicht bildungsaffin, ländlich, hinterweltlich etc. Insbesondere natürlich uncool. Sprechen die Alten, es hat nichts hinsichtlich dieser klassischen Faktoren. Und wenn, dann ist es häufig gerade auch der beim Rap, ja der Fun-Rap. Worauf will ich hinaus? aus, dass natürlich, und das betrifft nicht nur das Niederdeutsche, aber das Niederdeutsche hat diese klassische Zuschreibung, als es ist irgendwie altbacken und komisch und piefig. Dass es dann insbesondere so ist, wenn man in Anführungsstrichen moderne Medien dazu nutzen will, den Unterricht cool wirken zu lassen, dass es dann insbesondere zutrifft. Das trifft für alle anderen Fächer zu. Ich weiß, in meinem Referendariat, in meiner Ausbildung, hat einer meiner Ausbilder gesagt, und der hat auch andere Fächer unterrichtet, das war im allgemeindidaktischen Seminar, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie versuchen, aktuelle Popsongs zu nehmen, denn erstens sind sie alt und der Popsong muss für viele SchülerInnen alt sein, weil sie sich von ihnen werden abgrenzen wollen, selbst wenn sie diesen Popsong mögen und weil sie einfach anbiedernd wirken. Nehmen Sie doch, das wäre seine Erfahrung und sein Ratschlag, Songs von vor 20 Jahren. Sagen Sie nicht, boah, das ist jetzt modern, das ist cool, weil das so gewisse Aversionen auslösen kann, weil man relativ schnell durchschaut, so geschickt ist dieser didaktische Schachzug nicht, als zu merken, ah, da möchte uns jemand gerade was mit einem Zuckerbonbonpapier umwickelt verkaufen. Diese lange Vorrede, dieser große Balkon, den ich als Rampe gebaut habe, um diese Frage zu beantworten, ich kann mir vorstellen, dass es bei Niederdeutsch eben eine doppelte Herausforderung ist. Also nicht nur diese allgemeindidaktische, dass SchülerInnen sehr schnell durchschauen, wenn ihnen was verkauft werden soll, als es ist SchülerInnen orientiert und das natürlich auch aufnehmen als Spiel, mal gucken, wie die Lehrperson reagiert, sondern dass es beim Niederdeutschen auch so ist, wie funktioniert das, dass es eben natürlich auch Coolness-Kommunikation eine doppelte Herausforderung ist, weil das eben nicht damit assoziiert wird. Und deswegen, Anne, du hast das Beispiel selbst schon mal gebracht mit Nordisch by Nature oder das ist auch, es ist ja total antiquiert schon oder man könnte auch andere Beispiele anführen. Ich glaube, es ist wichtig, das immer mit einzubeziehen und zu sagen, natürlich, wenn SchülerInnen da aversiv drauf reagieren, ist doch mega. Haben die schon angefangen zu dekodieren?
Und wenn wir jetzt mit Blick auf unsere Podcast-Folge, auf unsere Gesprächszeit nochmal vielleicht was pointiert zusammenfassen wollen, was lässt sich regional übergreifend aus eurem Ansatz der Literatur- und Mediendidaktik festhalten, was eben auch alle mitnehmen sollten aus eurer Sicht?
Ich glaube, dass ein Surplus erstens darin liegt, dass Literatur- und Mediendidaktik ein ganz spannendes Feld ist, in dem wir noch viel bewegen können, weil wir keine klassischen Strukturen und Traditionen haben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze, tolle Möglichkeiten, aber ich glaube, da haben wir eine große Chance, was zu gestalten und das Fach in verschiedenen Perspektiven für die Schule, für die Hochschuldidaktik, für die Forschung auch nochmal neu zu profilieren und auszurichten. Ich glaube, das ist eine Chance. Das Zweite ist, dass, glaube ich, ein Surplus ist, was gerade Literatur- und Mediendidaktik anbieten kann oder dieses rezeptionsorientierte Modell, was wir vorschlagen, und zwar für Niederdeutschunterricht in jeglicher Couleur, denn im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen ist es ja so, Rezeption ist einer der beiden Standardbestandteile der Kompetenzen zu erwerben sind. Also natürlich würde das auch immer für den Fremdsprachenunterricht, für den Zweitsprachenunterricht oder für welchen Unterricht immer gehen, ist, dass wir damit einen Stand haben oder einen Fuß drin haben, Niederdeutsch als kulturelle Sinnstiftung insgesamt zu verstehen, wofür es verschiedene Medien gibt. Und die bieten jeweils gesellschaftlich relevante Kommunikationsangebote.
Ich glaube zudem, dass unser rezeptionsorientierter Ansatz ja auch auf eine Entwicklung reagiert, wie wir sie in Hannover eben vorfinden, mit geringen Sprecherinzahlen, wie sie aber überregional durchaus als Szenario kommen wird. Das heißt, die Modellierungen, die wir hier machen, die konzeptionellen Überlegungen, du hattest ja auch nach der überregionalen Bedeutung gefragt. Ich glaube, das ist auch eine Chance zu schauen, wie kann der Niederdeutschunterricht der Zukunft gegebenenfalls aussehen, da wir eben in Hannover durch unsere besondere Situation eigentlich schon so eine kleine Versuchsstation darstellen könnten für diese Ansätze, für Regionen, die erst in ein paar Jahren oder auch vielleicht mittelfristig erst mit dieser Ausgangssituation konfrontiert sind, wie wir sie jetzt schon vor Ort haben. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Genau, und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Studierenden, die unser Gespräch jetzt gehört haben, die gehen jetzt ins Seminar, die haben das hier zur Vorbereitung gehört. Was sind vielleicht so Schlagworte oder vielleicht auch so eine kurze These, die ihr für die eigene Reflexion der Studierenden oder für eine angeregte Diskussion im Seminar vielleicht nochmal kurz mitgeben wollen würdet?
Ich fände ganz spannend, die beiden Aspekte, die Sönke und ich gerade berührt haben, zu versuchen runterzubrechen auf zwei Fragen, weil wir im Endeffekt versucht haben, zwei Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Das eine ist, mit Blick auf das, was Sönke gesagt hat, was ist eigentlich der Niederdeutschunterricht der Zukunft? Tatsächlich sich mal zu fragen, wenn ich jetzt studiere, werde ich aber potenziell in 40 Jahren noch unterrichten. Und das zweite ist, wo finde ich jetzt, das wäre mit Bezug auf das, was ich gesagt habe, in meiner aktuellen Lebenswelt Niederdeutsch als Kommunikationsangebot in allen Medien, die ich mir vorstellen kann. Und was wird da eigentlich, das sind immer verschiedene Nachrichten, das ist Niederstedt nur Moin. Da steht ganz, ganz viel anderes, auch hinter Moin. Was steckt eigentlich, wenn mir irgendjemand Moin sagt oder wenn ich irgendeine Werbung mit Moin lese oder Moin in einem Roman auftaucht, was steckt da eigentlich alles hinter? Da steckt nicht nur Moin hinter, da wird ganz viel kommuniziert. Von Literatur, Ästhetik bis hin zu Sinnstiftung oder Gruppenbildung. Vielleicht diese beiden Fragen. Also wie sieht der Niederdeutschunterricht in 20 Jahren aus? Und wo finde ich aktuelle Angebote? Wie wird Niederdeutsch kommuniziert? Was wird mir da gesagt?
Genau, ich finde, das sind schöne und anregende, also gesprächsanregende Fragen und Thesen jetzt für den Ausgang unserer Folge und möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden für die Zeit bedanken und freue mich dann schon auf weitere Gespräche mit euch.
Ganz herzlichen Dank, das können wir nur zurückgeben, denke ich.
Ja, war super spannend.
Das war Metaplatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI. Unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0 Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität Greifswald.